Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kreativdate. Und weil in der Zwischenzeit ein paar neue Followerinnen dazugekommen sind, welcome, ich freue mich sehr, dachte ich, ich nutze die Gelegenheit mal, um mich kurz vorzustellen. Ich bin Christina Warnert und mein Debüt wird im Frühjahr 25 im Penguin Verlag erscheinen. Wenn euch interessiert, wie das passiert ist, wie ich das geschafft habe, wie der Weg dahin war, dann hört euch gerne die Folgen an aus der ersten Staffel. Da habe ich, glaube ich, ziemlich viel offengelegt, was jetzt diesen ganzen Prozess betrifft. Und in der zweiten Staffel spreche ich mit Menschen, die mich auf dem Weg in die Buchbranche begleiten und begleitet haben. Heute, ihr habt es im Episodentitel schon gesehen, ist das die liebe Lisa Bitzer. Und Lisa ist einfach die totale Tausendsasserin. Sie ist nicht nur meine Ghostwriting-Agentin, sie ist selber auch Autorin und Co-Autorin und hat unfassbar viele Projekte schon realisiert. Also da bin ich echt vom Hocker gefallen in der Recherche. Wir haben in der Episode darüber gesprochen, wie läuft das eigentlich mit so einem Ghostwriting? Wie kommen die Ghostwritings von den Verlagen zu Lisa? Wie kommen die Ghostwritings von Lisa zu den Autorinnen, die die dann realisieren? Und was liebt sie an dem Job? Was sind aber auch die Fallstricke? Und was kann man da verdienen? Ja, ich dachte, das könnte für euch interessant sein, denn ich werde meine ersten Ghostwritings voraussichtlich im nächsten Jahr machen. Wenn euch diese Folge gefällt, lasst Bewertungen da. Das ist mega wichtig. Es ist nach wie vor ein Indie-Podcast. Ich habe keinen großen Player im Nacken. Ich mache das alles alleine. Insofern freue ich mich umso mehr über diese Sichtbarkeit. Auch wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, teilt. Ihr wisst, wie es läuft. So, genug gequatscht und ganz viel Spaß bei dieser Folge.
Dein Kreativdate.
Hallo.
Hallo Christina.
Hey, ich freue mich, dass du da bist. Ich habe im Vorfeld so ein bisschen mir mal deine Homepage angeguckt, auch weil ich deine E-Mail-Adresse brauchte. Und ich bin so ein bisschen vom Hocker gefallen, weil ich dachte, Lisa ist nicht 93 Jahre alt, aber du hast da einfach, ich habe gescrollt und gescrollt. Und es hörte nicht auf, ich wurde zugeworfen mit deinen ganzen Veröffentlichungen. Man muss dazu sagen, du bist 3 Jahre älter als ich, glaube ich, so ungefähr.
40 bin ich jetzt.
Ja, ich bin 37. Und du hast einfach so viele Bücher schon rausgehauen. Das ist unfucking fassbar.
Um es mit Ray Garvey zu sagen.
Ja, und du bist eine ganz wichtige Person für mich, weil du hast vor einiger Zeit die Agentur Dots & Plots gegründet. Und diese Agentur, also ich glaube, Agentur ist richtig, die richtige Bezeichnung, oder?
Absolut, ja.
Ja, und ihr vermittelt Ghostwritings von großen Publikumsverlagen an Autorinnen und Autoren. Und das ist eine sehr spannende Sache, finde ich, weil ich komme ja aus dem Journalismus. Und als ich davon gehört habe, generell dieses Thema Ghostwriting, ich hatte da einen großen Respekt vor, weil ich mir immer nicht so richtig vorstellen konnte, wie funktioniert das. Aber ich hatte auch direkt so eine Connection dazu, weil das, finde ich, diesem journalistischen Schreiben sehr nahe kommt. Das konnte ich mir direkt gut vorstellen, das zu machen, weil dieses Handwerkliche mit Menschen sprechen und das Gesprochene dann in einen Fließtext kippen und selber auch recherchieren, das ist etwas, was mir vertraut ist. Mhm. Genau, und jetzt haben wir vor ein paar Monaten beschlossen, ja cool, wir können uns das beide vorstellen. Und für mich ist es einfach ein ganz großer und wichtiger Baustein in dieser ganzen Selbstständigkeit, weil alle, die beruflich schreiben, wissen, es ist sehr schwer, da wirklich Kohle zu verdienen, seinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten. Cornelia Funke hatte im Podcast mit Matzi Hirscher gesagt, der Künstler steht nur auf 4 Pfoten gut, und das fand ich ganz schlau.
Ja.
Also da nur auf ein Pferd zu setzen, schwierig. Jetzt habe ich sehr viel gesprochen, vielleicht magst du auch ein paar Takte dazu sagen.
Sehr gerne. Also es stimmt, ich habe Dots & Plots gegründet, aber ich habe es mitgegründet, denn ich habe das gemeinsam mit meinem ehemaligen Lebens- und mittlerweile Geschäftspartner Björn Rustemeyer gegründet. Das war insofern sehr spannend, weil ich niemals vorhatte, eine Agentur zu haben. Und Björn, der mit dem Verlagswesen überhaupt nichts zu tun hatte, hat dann quasi über unsere Beziehung immer mitbekommen, was ich so für Anfragen bekomme, wie ich diese Anfragen weitergebe an befreundete Autoren, und sagte irgendwann so zu mir, also ich glaube, da könnte man was Größeres draus machen. Denn ich habe so viele Anfragen gehabt, dass ich sehr viele Freunde, Autoren, Journalisten weiterempfohlen habe. Und die hatten dann natürlich 10.000 Fragen. Das Ergebnis war also, dass ich am Ende 2 Tage in der Woche nur am Telefon saß und Autoren beraten habe. Und das aber quasi als Freundschaftsdienst. Und irgendwann, du weißt, wie es ist, Dinge, die man umsonst macht, machen irgendwann keinen Spaß mehr, wenn die Überhand nehmen. Und dann kam eben der kluge Björn und sagte, es gibt keine Agentur für Ghostwriter in Deutschland. Warum gründen wir die nicht? Und ich meine, kannst du dir vorstellen, im ersten Moment denkst du dir, bist du völlig irre? So, ich möchte das nicht machen. Und dann haben wir aber relativ schnell festgestellt, wir wollen nicht nur Ghostwriter vermitteln an Verlage, die bei uns anfragen, sondern wir wollen auch eigene Projekte entwickeln. Wir wollen mit potenziellen Autoren, Menschen, die eine spannende Geschichte haben, zusammenarbeiten. Wir wollen diese Projekte, die wir eben initiieren und auch entwickeln, die wollen wir wirklich 360 Grad betreuen, also den Autoren ganz klar sagen, was sie da im Verlagswesen zu erwarten haben. Wir helfen nicht nur bei der Vertragsverhandlung oder bei der Verlagsfindung, sondern wir helfen auch dabei, wie baust du deinen Social-Media-Kanal auf, was sind die Medien, die für dich relevant sind, wie sollte so eine Pressemappe aussehen, mit wem kannst du dich verknüpfen, verbinden und so weiter und so fort. Und aus so einer, ja, ich weiß nicht, ob es eine Schnapsidee war, aber aus so einer, ist mir gerade aufgefallen, dass das andere Wort ist ja Bierlaune heraus. Also guck mal, es hat mit Alkohol zu tun, wenn man merkwürdige Einfälle hat. Es war ja kein merkwürdiger Einfall, es war ein guter Einfall. Mm. Daraus ist dann Dots & Plots entstanden. Bis heute ärgere ich mich ein bisschen, dass Björn dieses Wortspiel eingefallen ist beim Frühstück. Was er da und sagte, Dots & Plots. Und ich dachte, oh. Und dann habe ich angefangen, vor allen Dingen ich, weil ich natürlich viele Autorenkollegen damals auch schon hatte, Menschen anzufragen, habt ihr Lust, ins Netzwerk zu kommen? Wir wollen nämlich tatsächlich keine klassische Literaturagentur sein, die Agenten und Autoren und Autorinnen hat, sondern wir verstehen uns total als Netzwerk. Wir wollen, dass alle, die bei uns mitmachen, voneinander lernen, sich austauschen, ganz transparent über Honorare sprechen, über Verlage, über Autoren, über Vorgehensweisen. Da legen wir einen super großen Wert drauf, weil wir beide, Björn und ich, es ein bisschen schwierig finden, dass im Verlagswesen es oft immer noch dieser Elfenbeinturm ist. Ne? Also man arbeitet als Autor völlig alleine vor sich hin und dann kommt man irgendwie ein Honorar angeboten für ein Projekt und man hat überhaupt keine Möglichkeit herauszufinden, ist das jetzt angemessen oder nicht? Weil wen fragst du denn da normalerweise, wenn du jetzt nicht schon ein Netzwerk hast an Menschen, die selber publizieren? Wie gehe ich vor, wenn ich mich mit meinem Lektor nicht verstehe? Was mache ich, wenn ein furchtbarer Coverentwurf vom Verlag ausgewählt wurde? Das sind alles so Dinge, von denen wir glauben, dass es wichtig ist, wenn man da Mitstreiter hat. Menschen, mit denen man sich austauschen kann, die man mal um eine Meinung bitten kann und so weiter. Und deswegen, ja, wir sind eine Literaturagentur, aber wir sind auch so eine Art Kreativinkubator für Bücher.
Oh, du hast jetzt ganz viel gesagt, wo ich auch was zu sagen möchte. Ich habe mir richtig viele Notizen gemacht unterwegs. Also einmal mag ich auch total diesen Netzwerkgedanken, einfach auch weil, wenn man jetzt wirklich allein unterwegs ist, dann ist das auch eine ziemlich einsame Tätigkeit, dieses Schreiben. Und man ist immer ziemlich auf sich zurückgeworfen. Und ich habe das jetzt schon zu schätzen gelernt, dass wir einfach diesen Austausch haben. Du hast kürzlich oder ihr habt kürzlich da dieses Sommerfest auch organisiert, was sehr, sehr nett war, wo ich mal alle persönlich kennenlernen konnte, die in diesem Netzwerk unterwegs sind. Wir treffen uns jetzt auch bei der Buchmesse. Und das sind einfach immer so Begegnungen. Ah, ich weiß nicht, es tut so gut, mit anderen zu sprechen, die ausschreiben und die ähnliche Struggles haben. Und das bringt eben auch, wie du sagst, diese Transparenz rein, weil oft wird einem ja etwas vorgesetzt und man denkt, ja gut, das ist halt normal, das ist der Standard, das wird so üblich sein und hinterfragt das gar nicht. Und wenn ich jetzt schon eins von dir gelernt habe, dann alles zu hinterfragen. So alles ist irgendwie Verhandlungsmasse. Ja. Du bietest ja oder ihr bietet ja auch wirklich am Anfang, wenn man halt ganz neu in so ein Netzwerk kommt, als Ghostwriterin oder Ghostwriter, so kleine Seminare an. Wie lange hat das gedauert? 8 Stunden oder so, ne?
Ja.
Saßen wir da in diesem Call und du hast uns voll getextet.
Ich habe euch eine Druckbetankung, nennt der Björn.
Druckbetankung. Genau, das ist ein gutes Wort dafür. Also es waren sehr, sehr viele geballte Infos, viele Anekdoten, aber auch wirklich viel praktisches Wissen, wo ich gedacht habe, ach krass, okay, das ist möglich, da kann ich nochmal drehen, da kann ich nochmal Sachen abgeben. Wenn das Honorar nicht passt, okay, dann gebe ich die Recherche an den Verlag oder dann sage ich, ja, kann ich machen, aber nur so und so viele Seiten. Also es war einfach für mich total interessant zu sehen, wie du da in so Verhandlungen gehst und auch nochmal ganz klar gesagt hast, das ist nicht vorgegeben und ihr könnt immer auch, ja, bestimmte Schräubchen drehen, um es passend zu machen.
Das ist genau das, was ich mit dem Elfenbeinturm meine. Die Verlage verdienen Geld mit uns. Ja, also wir sind Dienstleister, aber wir sind keine Leibeigenen. Und das bedeutet, wir gehen da ein Geschäft ein. Und für ein Geschäft, da müssen zwei Parteien zustimmen, mindestens zwei Parteien. Und es ist natürlich völlig klar, dass man gerade, wenn man am Anfang ist, dass man dann weder 25.000 Euro für ein Ghostwriting bekommt, noch sich irgendwie aufführen darf wie Mariah Carey auf Europatournee. Dass man da vielleicht den ein oder anderen nicht ganz so sympathischen Autor irgendwie ertragen muss und dann kein Honorar, sondern eine Peinigungspauschale bekommt. Das ist übrigens auch ein Wort von mir.
Ein kleines Schmerzensgeld. Da hast du übrigens ja auch so viele Anekdoten und Geschichten rausgehauen. Also Das war sehr amüsant.
Ja, es ist so lustig, weil immer die großen Namen, da wo alle sagen, oh, den kenne ich oder die kenne ich, das sind ganz oft die, die am allerschwierigsten waren. Ehrlich gesagt, ich bin ja mittlerweile zu jemandem geworden, der am liebsten mit Experten zusammenarbeitet, Fachnerds. Da ist jetzt gerade vor 4 Wochen ein Buch erschienen, Rausch, aber richtig, von Gernot Rücker. Und das hat so einen Spaß gemacht, mit diesem Mann zusammenzuarbeiten, weil der ein Fachidiot sondergleichen ist, aber dermaßen liebenswert und so dankbar, dass er jemanden gefunden hat, der seine Fachidiotie in Populärwissenschaftliches übersetzt. Ja, also wenn es nach mir geht, würde ich nur noch mit diesen Leuten zusammenarbeiten. Aber klar, wenn du dann halt mal einen Prominenten auf den Tisch bekommst, hört sich immer so an, als würde ich die operieren, aber so ein bisschen ist es auch so. Dieses Ghostwriting ist ja auch immer so ein ganz kleines bisschen Therapie. Also nicht für mich. Da kriegst du natürlich auch einfach nochmal anderes Geld und da wissen dann die Verlage auch, ah, alles klar, okay, die kann man auch auf solche Kaliber irgendwie loslassen.
Also Experten top und Promis und Influencer und Co. oft schwierig.
Ja, also da muss man sich vorstellen, für die meisten Prominenten ist das Buch eine Randerscheinung, ein Begleitprodukt. Wenn ich jetzt aber mit beispielsweise einem Suchtforscher arbeite oder mit dem Pferdeflüsterer Deutschlands, dann ist das Buch sehr viel mehr. Das hat eine viel größere Bedeutung für die. Und deswegen wissen die das auch viel mehr wertzuschätzen, dass man selbst seine Lebenszeit damit verbringt. So ganz pauschal gesagt.
Ja, und ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt so einen Influencer hat zum Beispiel und man schreibt dessen Bio, dann ist das natürlich auch viel persönlicher und dementsprechend auch emotionaler und die Person ist dann vielleicht auch viel näher dran und unentspannter dementsprechend. Ne? Weil für die Person ist das ja so one in a lifetime. Ja. Die hat nur diese eine Bio und ist dementsprechend auch aufgeregt. Für dich ist es ja ein Projekt von vielen.
Ja.
Das kommt wahrscheinlich auch noch mit dazu, ne?
Ja. Ja, und dann dem Autor sagen zu müssen, du bist übrigens nicht der Einzige, mit dem ich ins Bett gehe. Du bist nicht der Einzige, mit dem ich am Schreibtisch sitze. Das kommt ganz oft nicht so richtig gut an. Also da ist dann sehr häufig, weißt du, so dieser Anspruch, sie ist für mich da, die ganze Nacht, jeden Tag. Und da gibt es einfach Autoren, da muss man wirklich irgendwann sein Handy ausmachen oder sagen, also ich habe Bürozeiten und ich bitte, diese einzuhalten. Alles kein Problem, kann man ja machen. Ne, also gibt ja wesentlich schlimmere Arbeitsplätze auf dieser Welt, sage ich mal. Aber klar, das ist herausfordernd. Du tauchst super tief in die persönliche Geschichte eines Menschen ein, erfährst zum großen Teil auch Dinge, die du nicht ins Buch reinbringen wirst, weil du weißt, dass sie sich aufs Image auswirken könnten, weil du weißt, dass die Presse sich darauf stürzt. Solche Sachen, die quasi nichts mit der eigentlichen Geschichte oder der Aussage des Buches zu tun haben, die lässt man halt häufig weg. Also ich beispielsweise bespreche das dann auch gar nicht mit dem Verlag. Also ich habe einmal den Fall gehabt, dass eine Autorin mir dann erzählt hat, dass ihr Vater, dass dem durchaus auch mal die Hand ausgerutscht ist. Und das hat für die Geschichte, die wir erzählten, überhaupt nichts zu bedeuten gehabt. Aber ich wusste, wenn ich das jetzt reinschreibe, die Bild-Zeitung wird sich genau darauf stützen. Und dann finde ich es sehr wichtig, dass man im Zweifelsfall sich für den Autor entscheidet und gegen die Schlagzeile sozusagen. Gleichzeitig ist genau da auch der Ghostwriter schon in diesem neuralgischen, schwierigen Punkt. Bezahlt wird er vom Verlag. Hoffentlich auch nach diesem Projekt noch mit Folgeprojekten bedacht. Aber moralisch bist du eigentlich dem Auto verpflichtet.
Ja, die Geschichte fand ich auch sehr beeindruckend, weil du dich ja in dem Moment schützend vor die Autorin gestellt hast. Weil du ja auch in dem Moment gemerkt hast, okay, sie hat das vielleicht selber gar nicht auf dem Schirm, was das bedeuten könnte.
Genau.
Es gibt ja umgekehrt aber auch die Fälle, wo wirklich solche Infos ganz bewusst in einem Buch gedroppt werden, wo dann auch in Kauf genommen wird, dass da ein Skandal draus entsteht, dass es eben auch groß in der Presse besprochen wird. Das kann ja auch schwierig sein für die Autorin, für den Autor. Hattest du den Fall auch schon mal?
Nee, ich habe tatsächlich immer vorher dem Autor und manchmal auch dem Verlag gesagt, das und das würde ich rauslassen. Ich habe nicht so viel Boulevardsachen gemacht oder so Enthüllungssachen. Ich habe Lebensgeschichten, wo mit Sicherheit auch mal eine Anekdote oder eine Geschichte drin ist, wo man mal schlucken muss als Leser. Fairerweise muss man sagen, dass es ja nicht nur quasi Prominenten vergönnt ist, eine schwierige Kindheit oder ein zerrüttetes Elternhaus zu haben, sondern letztendlich hat es ja jeder von uns, hat ja irgendwo so eine, ich nenne es mal so eine Sollbruchstelle im Leben, die auch Jahre später noch juckt oder kratzt oder zu schaffen macht oder so.
Mm.
Und deswegen, ich hatte das noch nie, nee.
Bevor wir jetzt noch tiefer so in die Arbeit an sich eintauchen, vielleicht sind hier auch gerade Hörerinnen und Hörer unter uns, die jetzt gerade zuhören und nichts so richtig mit dem Begriff Ghostwriter, Ghostwriterin anfangen können. Vielleicht magst du das einmal ganz kurz erklären, was genau der Job ist.
Der Ghostwriter wird sehr häufig mit einem Biografen verwechselt. Das ist aber tatsächlich nicht das Gleiche. Als Ghostwriter schreibe ich die Geschichte oder vielleicht auch das Thema eines Menschen auf. Ich werde sozusagen von dem Autor, der heißt auch nach wie vor immer noch Autor des Buches, gefüttert mit Erlebnissen, Anekdoten, mit seinem Wissen oder seiner Expertise. Und meine Aufgabe ist es, daraus ein Buch zu machen, das möglichst viele Menschen für lesbar und unterhaltsam erachten. Genau, im Großen und Ganzen, glaube ich, ist es das. Also ich verfasse für jemand anderen. Das Ziel ist natürlich, dass ich mich anhöre wie der Autor.
Das finde ich eine krasse Herausforderung. Also diese Erzählstimme einmal zu entwickeln, ne?
Das ist gar nicht so schwer, wie man denkt.
Mhm.
Zum einen zeichne ich alle Gespräche, die ich führe, auf. Und in dem Moment, wo du schreibst es ja dann nicht einfach nur so runter, ne? Also dann bräuchte man ja auch keinen Ghostwriter, dann könnte man ja ein Diktiergerät dahinlegen und eine Spracherkennungssoftware. Aber indem du dir diese Gespräche nochmal anhörst, lernst du quasi das Vokabular. Und das machst du gar nicht unbedingt bewusst, sondern das geht ganz einfach in dich rein. So. Du bist ja wie das Medium, das quasi seine Aussagen transkribiert und im Zweifelsfall weglässt, was nicht unbedingt wichtig ist, Wiederholungen löscht und so weiter. Vielleicht die Geschichte auch einfach anders erzählst, als er sie erzählt hat, weil du weißt, im Geschriebenen wirkt es nochmal anders. Oder weil du mit jemandem zusammensitzt, der die Pointe immer am Anfang erzählt. Das kann man übernehmen, wenn man weiß, das ist halt so voll sein Stil. Idealerweise verbessert man ja quasi die Aussagen des anderen. Also der Inhalt bleibt gleich, aber die Form wird noch schöner. Ich habe einmal das Kompliment bekommen von dem Fußballer, für den ich mal geschrieben habe, Knut Reinhardt. Der hat am Ende tatsächlich auch sein Buch gelesen, was mich ein bisschen überrascht hat, weil ganz viele machen das nicht.
Und, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Ja, total oft. Also ich bin wirklich manchmal überrascht. Ihnen hat es gereicht, dass sie es mir erzählt haben. Und der sagte auf jeden Fall am Ende so zu mir, Mensch, das hört sich ja genauso an wie ich, das hätte ich ja selber schreiben können.
Ja.
Das ist dann so ein Moment, wo man kurz einmal schlucken muss als Ghost, aber eigentlich ist es ein Riesenkompliment.
Eigentlich ist es ein Kompliment, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Was ich auch total spannend fand, ist, dass Ghostwritings es ja nicht nur gibt im Bereich Sachbuch oder Biografien, sondern dass ihr auch Romanprojekte macht. Wobei das ja auch dann nicht streng genommen unter Ghostwriting läuft, sondern eher, ich weiß nicht, was ist das da, eine Co-Autorenschaft oder tatsächlich eine Autorenschaft, weil der Verlag zum Beispiel eine Idee bringt, es gibt gerade irgendeinen Trend zu einem bestimmten Thema und sagt, dann habt ihr eine Autorin, einen Autor, der das Thema vielleicht aufschreiben könnte. Wir haben hier den Pitch.
Also das wäre jetzt eine klassische Auftragsarbeit von einem belletristischen Verlag oder aus einem belletristischen Lektorat. Ich habe tatsächlich schon Ghostwriting, also Romane kann man ghosten lassen. Ich habe mal den Fall gehabt, das ist ein Buch, was wirklich auch nicht auf meiner Webseite ist, weil ich quasi so eine Verschwiegenheitsvereinbarung da unterschreiben durfte. Sagen wir mal so, ich habe es mir ein bisschen veredeln lassen. Ne? Und zwar, da habe ich ein Drehbuch bekommen Und aus diesem Drehbuch, das verfilmt werden sollte, war meine Aufgabe, das Buch zum Film zu schreiben, sozusagen. Aber das ist erschienen unter dem Namen des Schauspielers, der da die Hauptrolle hätte übernehmen sollen. Das war schon ein bisschen schräg, weil du musst auch diese Geschichte anpassen, weil eine Drehbuchdramaturgie sehr anders ist als eine Buchdramaturgie. Also sagen wir so, es ist andersrum, es ist viel einfacher, in Anführungszeichen. Also aus einem Buch ein Drehbuch zu machen, das ist hier wie so ein Trichter. Du hast hier viel mehr Informationen, die du in wenige Informationen, stimmt, in wenige Dialoge, ja, verdichtest.
Andersrum musst du es halt aufpusten, ne?
Genau, und dann brauchst du plötzlich Ortsbeschreibungen und innere Monologe und Gedanken. Also ich sage mal, aus 90 Seiten Drehbuch 350 Seiten Roman zu machen, da musst du dir schon was einfallen lassen. Das steht da nicht drin. Das steht nicht drin, wie die Figuren aussehen, was für eine Biografie die haben. Das weißt du alles nicht. Das musst du alles erfinden. Das war irre spannend, aber auch wirklich herausfordernd. Wenn wir jetzt so einen Pitch bekommen, also ein Verlag meldet sich bei uns und sagt, wir glauben, dass zukünftig oder in 1 bis 2 Jahren, was kann ich mir denn da jetzt ausdenken, schwedischer Cozy Crime der heiße Scheiß ist, dann würde ich ins Netzwerk gehen und fragen, wer von euch, also von den Autoren im Netzwerk, die auch tatsächlich belletristische Schreiberfahrung haben, wer von euch hat denn Lust, einen schwedischen Cozy Crime zu entwickeln? Und dann helfen wir, vorrangig ich, weil diese inhaltliche Arbeit vor allen Dingen meine ist, beim Plot, beim Exposé, beim Entwickeln der Figuren, bei der Leseprobe und so weiter. Und das bieten wir dann diesem Verlag an und hoffen, dass er das am Ende haben möchte und unseren Autor fürstlich dafür bezahlt.
Ist das eigentlich jedes Mal so, dass, wenn so ein Projekt reinkommt, ihr das einmal komplett offen ins Netzwerk gebt? Oder sind da zum Teil auch Projekte, wo du direkt auch jemanden vor Augen hast und sagst, ah, das könnte total gut zu ihr passen?
Wir haben das am Anfang so gemacht, dass wir es komplett offen ins Netzwerk gegeben haben und haben dann sehr, sehr schnell gemerkt, dass die Verlage, also wir haben dann die Leute, die sich zurückgemeldet haben, die haben wir quasi dann, wir haben so Portfolios für jeden Einzelnen, wie so eine Setcard so ein bisschen, wo die Talente, die Interessen und die bisherigen Veröffentlichungen stehen. Und das geben wir an die Verlage weiter. Und dann haben wir gemerkt, dass die Verlage sich immer auf die erfahrensten Leute stürzen. Und da haben wir dann sofort gesagt, so haben wir uns das nicht gedacht. Wenn jetzt nur die Erfahrenen die ganzen Jobs bekommen und ständig ausgebucht sind, aber alle, die weniger Erfahrung haben, ziehen ständig den Kürzeren, das ist nicht der Netzwerk. Das ist nicht solidarisch. Das ist nicht unser Netzwerkgedanke. Und dann haben wir quasi das Vorgehen geändert. Das ist natürlich das Tolle, wenn du so quasi wie so eine Art Startup bist. Du kannst halt sehr leicht und sehr niedrigschwellig einfach auch mal das Vorgehen verändern. Ne? Also du hast da jetzt nicht einen riesen Rattenschwanz mit dran, sondern kannst auch einfach sagen, hey, wir probieren das jetzt mal 3 Monate anders.
Ja.
Und siehe da, plötzlich hatten wir fast alle Netzwerkpartner ausgelastet. Die Projekte waren viel besser zugeschnitten, so vom Gefühl her. Es hat viel besser gepasst. Mhm. Also es war für mich ein bisschen herausfordernder, weil ich ja dann quasi mir überlegen musste, was könnte zu wem passen, wer hätte auf was Lust. Ein ganz kleines bisschen kann ich das gleich am Anfang schon immer übers Honorar sagen. Wenn ein Verlag kommt und sagt, wir haben nur 8.000 Euro für ein Ghostwriting, dann kann ich niemanden empfehlen, der 20 Jahre Erfahrung hat. So, das muss dann ein Herzensthema sein und da muss der Lichterloh für brennen. Das ist jetzt quasi so ein Preis, wo ich, oder so ein Honorarvorschlag, wo ich ganz klar dem Verlag sage, dafür bekommt ihr keinen erfahrenen Ghostwriter bei uns. Das ist sowas, da kann jemand gut mal quasi erste Schritte im Ghostwriting tun und schauen, ob das ihm liegt. Und genau so haben wir dann angefangen, die Projekte zu vermitteln. Also scharf ausgeschrieben, in Anführungszeichen. Mhm. Manchmal sind es immer noch 1 oder 2 Leute. Manchmal sagt ein Verlag auch, wir wollen aber eine Auswahl haben. Aber ich würde sagen, 80% aller Projekte, die wir vermitteln, sind mittlerweile so, ich habe eine Liste, ich weiß, wer wann frei ist. Zum Glück, die meisten melden sich auch ganz proaktiv bei mir aus dem Netzwerk und sagen zum Beispiel, hier, ich habe im August, September habe ich frei, da bräuchte ich dringend noch einen Job. Und dann habe ich das natürlich auf dem Zettel.
Ihr als Agentur bekommt ja 10% des Vorschusses, der dann vermittelt wird. Aber an den Royalties verdient ihr später nichts mehr, ne?
Genau, also unser Geschäftsmodell ist offensichtlich nicht darauf ausgelegt, dass wir irgendwann mal Geld damit verdienen. Bei den Projekten, die von Verlagen an uns herangetragen werden, nehmen wir 10% von dieser Garantievorauszahlung oder dem Honorar. Das versuchen wir natürlich direkt rein zu verhandeln. Bei den Projekten, die wir anbieten, sind es 15%, wie bei jeder anderen Literaturagentur auch. Da wir viel, viel mehr Arbeit haben mit der Exposé-Erstellung, mit zum Beispiel einer Auktion, der Vertragsverhandlung, da ist einfach, da müssen wir einfach viel mehr für arbeiten. Finanziell geht das alles noch überhaupt gar nicht so richtig auf. Da sind aber Björn und ich zum Glück beide gleichermaßen der Meinung, dass das nicht unser erstes Ziel ist. Also ich will weder hauptberuflich Agentin sein, noch möchte Björn das hauptberuflich machen. Wir machen das, weil wir davon überzeugt sind, dass der deutsche Verlagsmarkt ein bisschen aufgewirbelt werden darf. Wir machen das, weil wir davon überzeugt sind, dass nicht jeder diesen zum Teil auch wirklich sehr steinigen Weg gehen muss, den ich da gegangen bin. Ich habe einfach, wie jeder andere auch, der kein Netzwerk hatte, einfach super viel Federn gelassen. Mir war nicht bewusst, dass ich aus einem Ghostwriting aussteigen kann, ja, ohne dass quasi Pech und Schwefel über mir ausgeschüttet werden. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehe, wenn ein Autor zu mir sagt, das Manuskript nehme ich nicht an. Das ist mir alles passiert und dann saß ich da und war völlig konsterniert und verzweifelt und kannte niemanden, den ich fragen konnte. Das wollen wir ehrlich gesagt gerne zukünftigen Ghostwritern ersparen, weil wir einfach glauben, wenn man nicht diese Blickrichtung von unten nach oben hat, sondern sich wirklich auf Augenhöhe begegnet, dann profitieren da tatsächlich alle von am Ende.
Das habe ich auch schon gedacht, als wir dieses Seminar hatten. Oder einmal im Monat ist ja auch noch ein Ghostwriting-Stammtisch, wo dann zum Teil auch wirklich Themen auf den Tisch kommen, wenn es in der Zusammenarbeit gerade sehr schwierig ist. Und dass man sich einfach auch mal irgendwie auskotzen kann, dass man mit anderen sprechen kann, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Was hat dir geholfen? Wie kann ich das in Zukunft verhindern? Oder auch das einfach zu erzählen, damit andere sozusagen gewappnet sind, dass man sich da irgendwie drauf einstellen kann oder gewisse Maßnahmen ergreifen, dass es bei einem selber nicht so weit kommt. Und dieses Seminar übrigens, also das hat mir wahnsinnig viel gebracht. Ich fand es auch mega interessant, wie unterschiedlich da so die Wahrnehmung war. Vorhin habe ich ja gesagt, dass diese Ghostwriting-Sache für mich auch ein wichtiger Baustein ist, ganz pragmatisch in finanzieller Hinsicht. Aber, und das ist mir nach dem Seminar so richtig klar geworden, es reizt mich auch total, weil es, glaube ich, auch für die persönliche Entwicklung krass sein kann, so Ghostwritings zu betreuen. Auch im Hinblick auf zum Beispiel Grenzen setzen, Prozesse optimieren, Verlagskontakte bekommen. Also wirklich mit verschiedenen Verlagen auch zusammenarbeiten, das Netzwerk ausbauen. Also ich war danach so richtig hooked. Und ein anderer Autor, der auch in dem Seminar saß, da hattest du erzählt, der war komplett frustriert, auch von den Geschichten, weil du hältst da auch nicht mit hinterm Berg. Natürlich gibt es auch immer mal wieder diese Zusammenarbeiten, die eben sehr problematisch sind und wo ich jetzt zum Beispiel, wenn ich allein unterwegs war als Ghostwriterin, so wie du es eben auch erzählt hast, ich wäre komplett lost, ich wüsste überhaupt nicht, okay, was soll ich denn jetzt machen? Wie kann ich mich da verhalten? Und da bin ich auch einfach so froh, dieses Netzwerk und eure Erfahrungen und Expertise im Nacken zu haben, zu wissen, ich kann dann zu euch kommen und wir klären das miteinander, weil du einfach schon so lange das machst und schon viel erlebt hast, würde ich mal behaupten.
Ja, habe ich. Und ich bin an jeder Erfahrung gewachsen. Deswegen bin ich mittlerweile, glaube ich, auch so gelassen in ganz vielen Situationen. Ne? Was einem zum Beispiel schon mal hilft bei der Honorarverhandlung. Wenn ich merke, ach, eigentlich, das ist jetzt kein Ghostwriting, was ich schreiben muss. Das juckt mich jetzt nicht so krass in den Fingern. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, boah, das wird mein Leben verändern. Dann werde ich natürlich ein anderes Honorar aufrufen. Ist auch klar. Also, weil ich möchte ja meine Zeit, also entweder möchte ich meine Zeit mit Dingen verbringen, für die ich irgendwie brenne, oder ich möchte einfach echt gut bezahlt werden. Also einen blöden Job für wenig Geld, das kann ich wirklich niemandem empfehlen, das zu machen. Wir hatten das tatsächlich schon häufiger, dass ein Verlag jemanden gesucht hat, einen Ghost, einen Lektor oder für ein Projekt oder für ein Folgeprojekt. Und zufälligerweise hatte jemand im Netzwerk das erste Projekt gemacht. Dann hatten wir natürlich Informationen aus erster Hand. Wie ist das erste Buchprojekt gelaufen? Warum möchte Lektor 1 das nicht mehr machen? Mhm. Wenn ein Verlag bei dir anruft oder dir eine Mail schreibt, dann sind das immer ganz bezaubernde Autoren mit großartigen Geschichten und ganz, ganz viel Engagement. Und dann lernst du die kennen und denkst halt in vielen Fällen, naja, ich glaube, der Verlag will das Buch machen und der Autor ist so ein bisschen, ja gut, das Geld nehme ich mit, ist ja jetzt auch nicht das Schlechteste. Da schreibt dir keiner, wir haben hier ein absolutes Arschloch sitzen und irgendjemand muss sein Buch schreiben und wir haben schon 15 gefragt. So, die haben alle abgelehnt. Und da ist es natürlich total toll, wenn man ein Netzwerk hat, auf das man zurückgreifen kann, wo man mal fragen kann, hey, habt ihr Erfahrung mit dem und dem Verlag? Oder mir wurde gerade dieses und jenes angeboten. Wie würdet ihr da vorgehen? Oder auch ganz platt, ich habe hier gerade ein Intro geschrieben oder ein Vorwort geschrieben und ich bin total unsicher, kann da mal irgendwie einer gegenlesen? So, was sind eure Gedanken zu?
Ja.
Wir hatten jetzt gerade vor kurzem ja, ich glaube, da warst du auch dabei, dieses quasi Impulsreferat von Tillmann und Regina zum Thema künstliche Intelligenz?
Nee, da war ich nicht mit dabei.
Das war super spannend. Nee. Das geisterte quasi in der Zeit so durch die Branchenpresse. KI wird uns alle abschaffen. Es werden keine Ghostwriter mehr gebraucht und Autoren sowieso nicht. Und das hat man schon gemerkt, dass alle so ein bisschen so leicht nervös geworden sind. Und das war so schön. Dann haben Tillmann Winterling und Regina Denk haben dann uns einfach intern mal so erzählt, was ist denn von dieser KI eigentlich zu erwarten. Und ich kann sagen, danach waren wirklich alle, weißt du, du hast so wie bei Homer Simpson so diese flatternden Lippen, so alle waren so ein bisschen so, ah ja, okay, gut, klar, cool, okay, damit kann man arbeiten. Alle haben verstanden, dass die KI, dass wir die nutzen sollten, wie wir halt Wikipedia benutzen, ohne mit der Wimper zu zucken, um mal eine Zusammenfassung von irgendeinem Thema zu lesen. Und sowas kann die KI halt auch. Und dann hat es auch sehr geholfen, dass der Tillmann noch dabei war als Anwalt, weil der uns einfach mal rechtlich darüber aufklären konnte, dürfen wir die KI-Texte überhaupt benutzen. Wir hatten da die Urheberrechte dran. Und da, wie gesagt, das macht mich einfach so mega glücklich, wenn ich merke, wie sich da so Synergien bilden und wie man Expertise teilen kann. Also wir haben ja auch so ein Mentoring-Programm.
Ja, stimmt. Ja, da bin ich auch schon gespannt.
Das hört sich sehr, sehr, sehr groß an. In Wahrheit ist es so, dass ein erfahrener Ghostwriter, der ein Projekt hat, und was jetzt nicht so herausfordernd oder zeitintensiv ist, dass er quasi selber am Rotieren ist, sondern wo ein bisschen Zeit und Platz ist, der bekommt sozusagen einen Mentee zur Seite gestellt, der einfach zu verschiedenen Zeitpunkten in diesen Prozess der Manuskripterstellung reingucken kann, der mal Interviews abhören kann, der vielleicht auch mal ein paar Seiten transkribiert, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie lange dauert das denn eigentlich? Der Fragen stellen kann, der mitliest, der auch mal so eine Überarbeitungsrunde sieht, wie viel macht denn so der Autor dann am Text noch rum? Weil das ist was, das wollte ich vorhin noch sagen, mit dem Ghostwriting lernt man vor allen Dingen Gelassenheit, Distanz zum eigenen Text. Und das ist was ich eigentlich allen Autoren sehr wünsche, die wie die Wahnsinnigen um jedes Adjektiv kämpfen. Es ist so hilfreich, wenn man mal für jemand anderen schreibt, da muss man sich von ganz, ganz vielen Dingen verabschieden. Wenn ich mir eine wahnsinnig schöne Kapitelaufteilung überlegt habe und die Art und Weise, wie ich eine Geschichte erzählen will, und der Autor liest meine Leseprobe und findet das alles völlige Grütze, dann kann ich natürlich versuchen, mich da durchzusetzen, aber es ist viel hilfreicher und sinnvoller dann zu sagen, was sind denn meine Möglichkeiten? Wie kann ich jetzt konstruktiv damit umgehen? Und das hilft fürs eigene Schreiben, wenn man einen Roman schreibt beispielsweise oder Krimi, Thriller, was auch immer man selber schreibt. Das hilft so sehr.
Was auf mich immer so ein bisschen einschüchternd gewirkt hat, war, dass ich überhaupt nicht einschätzen konnte, wie ist der Arbeitsumfang. Ich habe ja immer so mitbekommen, so ein Ghostwriting-Projekt, das läuft meistens so um die 3 Monate und dann ist das eigentlich abgeschlossen.
Ja, 3 Monate netto Arbeitszeit, ne? Also es kann schon sein, dass es sich länger hinzieht.
Ja, genau. Klar, mit Druckfahren später und dass man vielleicht dann noch was nacharbeiten muss, ne? Aber es ist eine relativ kurze Zeit, in der man eben schreibt. Und wenn ich das jetzt so vergleiche mit diesem Romanprojekt, an dem ich ja gerade sitze, wo ich knapp, ja, ich würde sagen, 9 Monate oder so Zeit habe, auch fürs nächste Projekt 9 Monate, das sind ja ganz andere Zeithorizonte. Und das ist auch ein anderes Arbeiten. Also ich habe zum Teil Tage, ich sitze hier, weiß ich nicht, mehrere Stunden und habe 3 Absätze geschafft und denke mir, yes, voll gut. dann gibt's andere Tage, da schaffe ich dann 3, 4 Normseiten. Das ist super, super unterschiedlich. Und Ghostwriting habe ich dann gelernt und habe auch dann verstanden, das ist anders. Das ist eher journalistisch. Du hast sehr klare Grenzen, sehr klare Vorgaben. Es ist irgendwie strukturierter. Die Arbeit ist handwerklich auch eine andere. Da hast du im Seminar auch ein bisschen dazu erzählt, wie du dich da strukturierst, wie du da vorgehst, dass du zum Beispiel erstmal das Exposé schreibst und so weiter und auch ein längeres Gespräch führst mit dem Autor oder der Autorin. Und dieses Exposé dir auch einmal wirklich vom Verlag und vom Autor einmal absegnen lässt. Und dann geht's so in die Schreibphase und da hast du ganz cool erklärt, fand ich, wie sich das so gestaltet. Und da ich ja aus dem Journalismus komme, bin ich da, glaube ich, relativ uneitel, was meinen eigenen Text da angeht. Das ist auch jetzt gerade in dem Romanprojekt so. Interessanterweise hätte ich jetzt vor einem Jahr auch nicht gedacht. Da habe ich auch gedacht, nee, da bin ich super empfindlich, da darf mir auch keiner reinfunken. Ich merke jetzt aber im Romanprojekt auch, es kommt drauf an, wer mir Input gibt. Ich bin da sehr offen und ich nehme da auch Sachen an. Und die Vorstellung, so ein Ghostwriting zu machen, da bin ich, glaube ich, noch distanzierter zu diesem Text, weil das nicht aus meinem Herz sozusagen kommt. Natürlich möchte ich das bestmögliche Ergebnis abliefern, aber es gibt klare Vorgaben. Es ist viel krasser strukturiert. Also für mein Empfinden ist ja auch unterschiedlich, wie Leute Romanprojekte angehen, aber ich bin da relativ frei. Und im Ghostwriting muss man halt einfach, weil man mit mehreren Parteien zusammenarbeitet, da auch ein bisschen mehr Struktur drumherum bauen. Und man hat ja auch diese ganzen Fakten und so weiter, die da einfach reingehören und kann sich da bedienen. Also ich glaube, das ist zumindest ist das so meine Hoffnung, dass ich da gut Abstand halten kann und da nicht so emotional verstrickt bin.
Ich sag's jetzt mal super unromantisch. Das ist natürlich am Ende auch ein bisschen eine Frage des Geldes. Ne? Also wenn du wirklich für ein Ghostwriting irgendwann 20.000 Euro bekommst, dann nimmst du dir natürlich auch noch mehr Zeit dafür. Dann ist ja nicht, klar, jetzt gibt es natürlich auch Ghostwriter, die sagen, ist doch geil, wenn ich in 3 Monaten 20.000 Euro verdiene. Ich sage jetzt mal so, die meisten von uns haben einen Arbeitsethos. und der würde bedeuten, für mich bedeutet er, wenn ich mehr Geld bekomme, dann nehme ich mir auch mehr Zeit. Möglicherweise, um nochmal eine Diskussionsrunde mehr mit dem Autor zu haben. Wenn man mir nur 8.000, 9.000, 10.000 Euro für die gleiche Arbeit gibt, naja, dann muss ich ja irgendwo Abstriche machen. Und das bedeutet auch, ich muss sehr pragmatische Entscheidungen treffen. Was ich gerade noch sagen wollte, Ghostwriting vergleiche ich sehr, sehr gerne. In der Architektur gibt es quasi Bauen im Bestand und der wirklich klassische Neuentwurf. Und man kann ein kleines bisschen einen Roman, der aus der eigenen Feder, aus dem eigenen Kopf und so weiter entstanden ist, den kann man wirklich mit diesem Neuentwurf vergleichen. Das ist einfach eine Wiese und darauf stellst du jetzt was. Und du musst dir wirklich über jede Schraube Gedanken machen. Wie ist das Ding ausgerichtet? Wo ist der Haupteingang? Wo kommen die Wasserzugänge hin? Und so weiter. Bei einem Ghostwriting ist ja die Geschichte oder das Thema sind vorgegeben. Das heißt, du hast einen Bestand, da ist was da. Und jetzt geht es darum, wie kannst du das, was da ist, so schön und unterhaltsam und klug wie möglich bauen? Deswegen dauert das nicht so lange. Du musst die Geschichte nicht erfinden. Du musst dir auch nicht über jeden einzelnen Charakter Gedanken machen. Ne? Dazu kommt, mir ist irgendwann aufgefallen, dass wenn ich einen Roman nach dem anderen schreibe und zu wenig Pausen dazwischen habe, dann habe ich irgendwann spätestens nach dem zweiten oder dritten Roman das Gefühl, dass da oben bei mir so, ich nenne es mal so den Erinnerungsspeicher, die Fantasie, dass die irgendwie leer ist.
Ja.
Bevor ich Hunde hatte, habe ich dann oft irgendwie eine Reise unternommen. Einfach mal, weiß ich nicht, 6 Wochen Sri Lanka oder so. Weil sowas natürlich diese ganzen Erinnerungsspeicher wieder füllt. Du bist auf Menschen, Situationen. Du riechst, du schmeckst, du hörst. Das hilft natürlich total. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich Ghostwritings dazwischen schiebe, das soll jetzt nicht so sich so anhören, als wäre das irgendwie Dienst nach Vorschrift, so ist das nicht. Aber es ist eine andere Arbeit. Du musst nicht so viel von dir persönlich da rein investieren.
Total. Nichtsdestotrotz hat man natürlich diesen Anspruch. Dein Name steht im Zweifel ja auch zum Teil, das kommt, glaube ich, auf den Vertrag an, entweder mit vorne drauf oder halt im Schmutztitel. Man kann, glaube ich, auch rein verhandeln, dass der komplett außen vor gelassen wird. Ich glaube, diesen Pragmatismus beim eigenen Schreiben zu entwickeln, das wird für mich sehr heilsam sein, weil ich jetzt zum Beispiel beim Romanprojekt einen sehr, sehr hohen Perfektionismus habe, einen extrem hohen Anspruch, einfach weil das auch viel näher an mir dran ist, als es jetzt, glaube ich, so ein Ghostwriting wäre. Nichtsdestotrotz hatte ich natürlich auch eben diesen Ethos, von dem du vorhin gesprochen hast, und auch einen gewissen Anspruch. Aber dann muss wahrscheinlich auch die Bezahlung entsprechend sein, um sozusagen dann noch tiefer reinzugehen und noch mehr Zeit sich zu nehmen. Weil am Ende ist es ja auch so eine Kosten-Leistungs-Rechnung, dass man da nicht ewig lang Zeit drauf verschwenden kann, so ein Projekt umzusetzen, was am Ende nur 8.000 Euro bringt und ich sitze dann nach einem Jahr immer noch dran. Das ist dann einfach unwirtschaftlich. Und diesen Pragmatismus zu entwickeln, und das habe ich auch so in Gesprächen mit dir so krass rausgehört, dass du, glaube ich, unheimlich gut darin bist, Grenzen zu setzen. Also zu sagen, ja, ich kann das Projekt machen, aber dann müsst ihr noch mal 5.000 Euro drauflegen.
Wenn Björn das jetzt hört, fällt der gerade vom Stuhl. Du musst dich gut in Grenzen setzen.
Das ist der Eindruck, den du vermittelt
hast. Ja, ist gut, dass ich den vermittle. Das möchte ich ja auch. Also ich bin in Wahrheit, bin überhaupt nicht gut im Grenzen setzen, aber ich habe mir Strategien erarbeitet, wie ich das besser mache und natürlich die Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe. Ne? Also wenn ich weiß, Ich lasse direkt am Anfang super viel zu. Ich lasse zum Beispiel zu, dass der Autor regelmäßig mich 1,5 Stunden versetzt, ohne dass ich die Hand hebe und sage, mein lieber Freund, da weht gerade ein eiskalter Wind durch deinen Arbeitsvertrag. So funktioniert das nicht. wenn ich das am Anfang zulasse, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich am Ende von dem am Stichtag eben kein Manuskript im E-Mail-Posteingang habe. Weißt du, ich habe ja quasi Unzuverlässigkeit kultiviert. Oder wenn der Verlag mich mit Aufgaben überschüttet, was ich noch alles machen soll und Bildunterschriften und Quellenverzeichnis und weiß ich nicht. Das habe ich alles schon gemacht im Nachhinein, weil ich dachte, shit, ich habe es nicht rausverhandelt. Und da wirst du halt irgendwann ein bisschen smarter. Oder sagst halt, wenn die dann auf dich zukommen und sagen, ja, vielleicht könntest du ja irgendwie noch Bilder für uns raussuchen. Und dann sagst du, das mache ich total gerne, meine Tagespauschale beträgt 400 Euro. Und dann überlegen die sich das halt. Ja,
also aber Lisa, sorry, das ist doch Grenzen setzen.
Das ist genau das. Ja, I know.
Du bist doch gut da drin.
Ja, ich bin im Beruflichen gut. Also privat sagt, eine gute Freundin von mir sagt immer, im Privatleben, wenn du dir vorstellst, die Persönlichkeit ist wie so ein Haus mit Garten, dann haben die meisten Menschen zumindest einen kleinen Gartenzaun. Zumindest so einen Sichtschutz, irgend sowas. Mhm. Und bei mir ist quasi Open House. Also bei mir kann einfach
alles aus
Glas reinlatschen, kann reinstellen, mitbringen, was er so möchte. Und dann manchmal am Ende eines Tages stehe ich dann so da, schaue auf das Chaos auf meiner Wiese und denke mir, wie ist das denn jetzt alles hier reingekommen?
Interessant, ja. Dann hast du zwei Persönlichkeiten offenbar.
Naja, ich habe mir das, glaube ich, einfach antrainiert, weil ich gemerkt habe, ich komme so überhaupt nicht vom Fleck. Verlage denken irgendwann, geil, mit der Pizza kann man es machen. Die Autoren, was haben die von mir geschwärmt in den höchsten Tönen? Zusammenarbeit mit mir wäre so toll gewesen, glaube ich gern. Ich habe ja jeden Scheiß gemacht, den du von mir wolltest. Und ich muss schon sagen, in dem Moment, wo ich angefangen habe, ne, dieser blöde Spruch, Nein zu anderen, Ja zu dir, häufiger Nein zu sagen oder auch vielen Dank, aber das möchte ich nicht. Dadurch hat sich ehrlich gesagt erst dieser Respekt, den die Verlage vor mir haben, den Lektoren vor mir haben, aber auch Autoren, der hat sich dadurch gebildet. Also ja, es sind mittlerweile 50 Bücher ungefähr, die ich geschrieben habe.
Boah. Lass mich am Arsch.
Voll krass. Ich habe eine Freundin gerade hier.
Nochmal zur Erinnerung, Lisa ist nicht 97.
Nein. Nein, aber ich bin tatsächlich, ich bin ja so ein kreativer Vielfraß. Also ich habe da mal ein ganz, ganz spannendes Buch mit einer Psychologin gemacht über die kreative Persönlichkeit und da wurde mir so viel klar. Da wurde mir klar, warum ich ständig produzieren muss, warum ich auf vielen Hochzeiten tanze, warum ich immer wieder Neues ausprobieren muss, warum ich nie mich mit irgendwas begnügen kann, sondern immer weitersuche. Das ist einfach kreative Persönlichkeit und an der kommst du nicht vorbei, wenn du sie hast. Deswegen habe ich so einen krassen Output.
Ja, ich glaube, wenn man auch so eine große Leidenschaft für diese ganzen Themen hat, dann ist man auch eher versucht, Projekte auch mal anzunehmen oder auch durchzuhalten, die gegen das eigene Wertesystem gehen, ständig. Ja. Und wo man auch die ganze Zeit Kompromisse eingehen muss und sich immer weiter verleugnet sozusagen. Mhm. Und das fand ich auch interessant. Du hast dann ja auch so kleine Strategien genannt wie Verknappung. Also nicht sofort Ja zu sagen, sondern zu sagen, ja, da muss ich mal gucken, ich melde mich die Tage, ich muss mal schauen, ob ich das noch unterkriege. Das sind ja so kleine auch in der Kommunikation mit Verlagen, mit Autoren, Strategien, die man da entwickeln kann. Und das fand ich sehr, sehr cool, weil ich persönlich, glaube ich, ich bin auch so ein Open House, privat. Und kriege dann manchmal gar nicht mit, wenn ich so überrumpelt werde und bin dann so Stunden später, dass ich dann auch so da sitze und komplett konfus bin und eigentlich gar nicht weiß, warum geht's mir eigentlich gerade so mies? Ach so, ja, das kann daran liegen, dass ich meine eigenen Grenzen nicht gewahrt habe.
Ja, genau.
Aber was jetzt das Ghostwriting angeht, da hast du bei mir den Eindruck hinterlassen, dass du da sehr straight bist, dass du da auch sehr klare Grenzen ziehst, sehr klare Regeln auch hast in der Zusammenarbeit, sowohl mit dem Verlag als auch mit den jeweiligen Autoren, dass du da sehr klar auch bist in deiner Kommunikation, sei transparent, dass du von Anfang an sagst, okay, so und so läuft das. Das ist die Art, wie ich arbeite. Dann kannst du eingreifen an diesen beiden Stellen, jetzt an den Autor gerichtet zum Beispiel. Und dazwischen schreibe ich in Ruhe und
das stimmt.
Du wirst das Projekt ganz am Ende dann noch einmal sehen, bevor es dann ins Lektorat
genau
geht. Und das fand ich sehr smart auch, weil ich glaube, sonst kann man innerhalb von 3 Monaten so ein Projekt nicht umsetzen, wenn man genau halt auch zwischendurch immer mal wieder sich abstimmt oder so. Das kann natürlich auch nötig sein, je nach Projekt. Aber ich glaube, wenn zu viel kommt vom Autor, ja, das kann einen dann auch immer wieder aus dem Flow reißen und ständig das, was man gerade aufgebaut hat, wieder mit dem Arsch einreißen.
Absolut. Und das ist genau das mit dem Flow. Der Flow kommt nicht dann zustande, wenn du ständig kritisiert wirst, entweder von dir selbst oder von jemand anderem, wenn du ständig nachjustieren musst, wenn du quasi ständig hier deinen Frontallappen irgendwie einschaltest, wo die Logik und die Vernunft sitzen, sondern der Flow ist eigentlich eine sehr emotionale Angelegenheit. Ich kann verstehen, dass das super schräg ist. Du übergibst quasi deine Lebensgeschichte jemand anderem und der sagt, ich schreibe jetzt mal ein Probekapitel, schaust dir an, stimmt die Tonalität, fühlst du dich verstanden? Alles klar, du hörst von mir in 10 Wochen, ja, dass denen der Arsch auf Grundeis geht, verstehe ich total. Also ja. Ich bin ja nicht unempathisch, aber ich kann da niemanden gebrauchen, der mir dann irgendwie nachts 2-stündige WhatsApp-Nachrichten aufschreibt, weil ihm ein Adjektiv nicht gefallen hat. Ja, also das ist so. Mich bringt sowas völlig aus der Spur. Genauso wie ich mittlerweile festgestellt habe, dass ich nicht der Typ Ghostwriter bin, den man auf sehr, sehr sensible Autoren ansetzen sollte, die unglaublich viel Aufmerksamkeit brauchen und stundenlang reden müssen und gestreichelt werden müssen. Da habe ich keine Geduld für, leider. Ich kann spitzenmäßig mit Männern arbeiten. Die mögen meinen Pragmatismus. Pragmatismus ist ja eigentlich ein bisschen das Gegenteil von Perfektionismus. Ja. Die mögen, dass ich denen sage, nee, das läuft so und so, wir machen das so und so, vertrau mir mal. Damit komme ich gut klar und damit kommen die gut klar. Und ja, das stimmt schon, ich sage denen, wie das laufen wird, weil immer dann, wenn ich eben keinen Gartenzaun hatte, hatte ich gefühlt den Autor danach bei mir privat auf dem Sofa sitzen. Und zwar sehr lange, auch lange über das Buchprojekt hinaus. Und ich finde das total schön, wenn danach noch der Kontakt bestehen bleibt, ne? Oder wenn man nicht die Straßenseite wechseln muss, wenn man sich begegnet. Aber es geht ja auch weiter. Ich kann ja nicht jeden mitnehmen, mit dem ich mal zusammenarbeite. Da wirst du ja irre.
Und wenn du keine Grenzen setzt, dann kann so ein Projekt auch ganz schnell mal aus dem Ruder laufen. Mhm. Das hast du jetzt ja schon so ein bisschen angedeutet. Und du hast da ja auch zum Teil wirklich die kuriosesten Dinge erlebt. Ich weiß nicht, ob du da auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst. Du musst ja keine Namen nennen. Aber ich fand, da waren schon wirklich ein paar sehr krasse Sachen dabei, wo ich auch dachte, ich hoffe, das wird mir nicht passieren in meiner Ghostwriterin-Laufbahn.
Ja, also tatsächlich in dem Moment, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber in dem Moment, wo Menschen wissen, dass du in der Lage bist, mehr als einen Einkaufszettel zu schreiben, in dem Moment wollen die dir ja quasi ihre gesamte Kommunikation übergeben. Also bis quasi fast hin zu privaten E-Mails, die du für die mal vorformulierst. oder ich habe da so eine Idee für ein Theaterstück. Oder könntest du mal über meine Webseiten Texte drüber gucken? Oder sag mal, machst du auch Instagram-Texte? Und ich denke mir manchmal so, ich schreibe Bücher. Das sind die langen Dinger. Das sind die mit den 220 Seiten, nicht mit den 220 Zeichen. Ja klar, sowas habe ich. Ich hatte einen Autor, der tatsächlich, weil es wirklich zeitlich nicht anders ging, mich im Ferienhaus meiner Familie in Italien besucht hat. Und der hatte seine Ehefrau dabei und die hatten halt einfach so krasse Eheprobleme. Und dann saßen die da bei mir, gefühlt so in meinem Heiligtum, weißt du so. Dieses Haus in Italien ist wunderschön. Und dann hatte ich da diese keifenden Eheleute sitzen und mit einem musste ich ein Buch machen. Das war völlig crazy. Ich hatte aber natürlich auch einfach wunderschöne Begegnungen. Ich habe erzählt, glaube ich, die nenne ich auch sehr gerne namentlich, Panayota Petridou, die griechischstämmige Autoverkäuferin. Der Verlag hat mich mit ihr nach Griechenland zu ihrer Familie geschickt. Und nicht nur, dass ich sehr, sehr schnell an ihren Cousin vermittelt werden sollte, der noch Anfang 50 und trotzdem noch Single war, sondern ich habe tatsächlich auch im Haus bei Panayotas Mutter mitgelebt. Gefühlt wurde jeden Tag irgendein Fest gefeiert. Ich habe noch nie in meinem Leben, glaube ich, so viel gegessen wie in dieser Woche in Griechenland. Und am Ende sagte Panayotas Mutter, also das Skurrile ist, dass Panayota früher abgereist ist als ich. Also ich blieb noch 2 Tage länger. Panayota musste zu einem Dreh und ich saß dann in dieser, das war so wie bei Big Fat Greek Wedding, weißt du, ich saß in dieser Familie drin, die ich dann ja auch alle schon gut kannte. Und als eben Panayota fuhr, sagte ihre Mutter, Panayota, das ist ein sehr, sehr nettes Mädchen, was du da mitgebracht hast. Sie hat alles gegessen, was man ihr vorgesetzt hat. Und damit ist Ghostwriting eigentlich auch schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Ist, was man dir vorsetzt. Und ich liebe das. Ich finde das großartig, wenn ich nicht in irgendein Hotel ausgelagert werde. Ich will wirklich ganz nah ran am Patienten. Ich will die Familie kennenlernen. Ich möchte an den Orten sein, die dieser Mensch, für den ich schreibe, liebt, die ihm was bedeuten. Ich war mit Knut Reinhardt zum Beispiel in Dortmund im Stadion und es war für mich so wichtig zu sehen, wie alle Dortmunder Fans dort immer noch, auch 20 Jahre nach seinem Karriereende, ihn noch begrüßen, ihm auf die Schulter klopfen. Da wurde mir erstmal klar, was der für eine große Nummer da war. Und ich liebe das. Ja, ich will da voll reingeworfen werden. Wir haben im Vorgespräch über die Arschbomben gesprochen. Ich bin halt der Typ, ich will so eine Arschbombe machen. Da machst du manchmal auch schlechte Erfahrungen, weil du halt feststellst, ah ja, jetzt sitzt der hier in meinem Ferienhaus und die streiten die ganze Zeit. Unangenehm. Aber du machst auch wahnsinnig tolle Erfahrungen, die du nicht hättest, wenn du immer um 17 Uhr wieder zurück in dein Hotelzimmer gehst.
Das ist auch etwas, was mich total reizt und wo ich jetzt auch gerade wieder merke, oh, ich habe da auch richtig Bock drauf, weil man, glaube ich, mit super interessanten Menschen einfach zusammenkommt, weil man ganz andere Lebensrealitäten kennenlernt. Ne? Also das ist halt super spannend und das mochte ich auch immer an diesem Job der Journalistin, dass ich da mal eintauchen durfte, ja, und spannende Menschen und Geschichten mir anhören durfte. Und ich glaube, das ist im Ghostwriting ähnlich. Vorhin hast du auch einmal gesagt, du wusstest auch lange nicht, dass man Ghostwritings auch abbrechen kann. Mhm. Ist dir das eigentlich auch schon mal passiert, dass du sagen musstest, okay, wir sind hier ein Stück des Weges gegangen, aber ich merke, es klappt einfach nicht, ich bin raus?
Nee, also ich bin leider jemand, der dann so eine krasse Gewissenhaftigkeit hat, dass er das durchzieht, auch wenn es quasi auf die eigenen Kosten geht. Ich habe tatsächlich mit einer sehr prominenten deutschen Schauspielerin die Zusammenarbeit quasi abgebrochen, bevor sie wirklich startete. Und zwar, weil sie nicht startete. Weil dieses Buchprojekt ständig verschoben wurde, weil immer irgendwas kam, was wichtiger war. Und das hat fast ein Jahr oder anderthalb gedauert. Da waren immer wieder so Calls, wo dann so gesagt wurde, nee, jetzt geht's wirklich richtig los. Ich hatte mir quasi Zeit freigehalten und dann passierte wieder nichts. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, meine lieben Leute, ich habe da jetzt überhaupt keine Lust mehr drauf. Schreibt dieses Buch, aber schreibt es ohne mich. Wenn ich involviert bin, dann ziehe ich es durch in der Regel. Ich habe mir aber beispielsweise schon Hilfe geholt. Also es gab ein Projekt, da war ich die Ghostwriterin. Ich hatte 2/3 des Buches geschrieben und dann ist meine Mutter gestorben. Völlig überraschend. Und das wäre ein Moment gewesen, wo ich eigentlich dieses Ghostwriting hätte abbrechen müssen. Und da ist auch so ein bisschen der Netzwerkgedanke dort zum Plotz entstanden, weil ich dann eine Autorenfreundin gefragt habe, ob sie sich vorstellen kann, auf Grundlage der Interviews, die ich schon geführt hatte und auf Grundlage dieser 2/3 des Buches, die schon geschrieben sind, mir quasi so eine Art Rohfassung zu schreiben, die ich dann überarbeite.
Das war die Anna Maas, oder?
Ja, genau.
Die hat mich übrigens auch darauf aufmerksam gemacht, dass es Dots und Plots gibt und dass ihr noch sucht.
Genau. Also mir ist natürlich klar, dass es in Anführungszeichen nicht ganz so vertragswidrig war. Also eigentlich muss ich diese Rechte, andersrum, ich unterschreibe ja, dass ich keine Rechte Dritter verletze, habe ich in dem Fall nicht. Da war aber mir einfach völlig klar, ich habe die Kapazitäten gerade nicht, um das zu Ende zu machen. Und Anna hatte sie. Anna hatte dadurch natürlich den wahnsinnig großen Vorteil, dass sie schon sehr viel Text hatte und auch das Interview war schon geführt. Ne? Also die musste letztendlich natürlich da was draus schreiben, aber es war Bauen im Bestand. Also wirklich, da war schon, der war, Fundament war da, erste Etage stand, da fehlten halt so die ganzen Kleinigkeiten und da fehlte ein Dach auf der Hütte und das hat sie gemacht. Und dann habe ich gedacht, ja, aber Moment mal, wir haben doch alle irgendwann mal eine Krise. Das muss ja nicht jedes Mal eine Mutter sterben. Du wirst krank, du hast Liebeskummer, weiß ich nicht, deine Lebensumstände verändern sich. Und dann verdienen wir dann alle kein Geld mehr? Müssen wir dann alle unsere Projekte absagen? Oder auch du fängst an, mit einem Autor zu arbeiten und merkst, das ist die absolute Hölle. Ich mag den nicht. Wenn du dir dann einen Gegenspieler suchen kannst, jemand, der dich erdet, der dir auch sagt, komm, hier die Recherche nehme ich dir jetzt mal ab und dafür gibst du dem irgendwie ein bisschen von deinem Honorar ab, dann kann ich darin nichts Falsches erkennen.
Apropos Geld, wenn hier jetzt gerade jemand zuhört oder der selber schreibt und sich gerade denkt, boah, das klingt richtig cool, wie sind denn so die Verdienstmöglichkeiten im Schnitt für ein Ghostwriting-Projekt?
Super schwer zu sagen. Schlecht bezahlte Ghostwritings findest du sehr viele. Wir haben definiert, dass bei uns in der Agentur niemand unter 50 Euro die Normseite schreibt. Jetzt gibt es schon auch Projekte, die weniger gut honoriert werden. Dann versuchen wir halt irgendwie rauszuverhandeln, was geht beispielsweise. Oder jemand sagt, ey, das ist aber mein absolutes Herzensthema, da bin ich totaler Experte, das schreibe ich dir im Schlaf runter und ich will das unbedingt machen. Dann, ja, sagen wir da natürlich nichts. Ne? Also wenn jemand sagt, er möchte weniger verdienen, ja, go for it. Aber so ganz, ganz grob, man muss für 200 Seiten, meiner Meinung nach, Ghostwriting, sollte man auf jeden Fall 10.000 Euro bekommen. Auch da hängt es jetzt wieder davon ab. Gibt es Seminarunterlagen, die man zum Beispiel verwenden kann? Sag mal von einem Coach oder einem Trainer oder so. Gibt es Dinge, die man recherchieren kann? Ist vielleicht auch schon ein Konzept da? Sind schon mal Gespräche? Wir hatten es gerade ein Ghostwriting bei Dots & Plots. Da war quasi alle Interviews waren schon geführt. Mhm. Also die Ghostwriterin, die hat zwar, jetzt halte ich bitte fest, die hat 90 Stunden Interviews durchgehört. Boah. Das musst du immer hochrechnen. Die hat 3 Wochen lang im Prinzip nur gehört. Aber klar, ne? Also ich meine, das war theoretisch, ja, dann hast du natürlich weniger vor Ort treffen. Du musst weniger Gesprächsführung machen, weniger gucken, wie du ins Material kommst. Du musst eher gucken, wie kommst du durch diesen Dschungel an Material durch und findest die Geschichte. Deswegen ist es ganz schwer, das pauschal zu sagen. Es ist schwierig, mehr als 20, mehr als 25.000 zu bekommen. Das muss dann wirklich schon ein guter Grund sein, warum. Also entweder hat man einfach brutal viel Erfahrung, man ist der Experte auf dem Gebiet, oder die Zeit ist wahnsinnig knapp, dann hat man natürlich auch mehr Möglichkeit zu verhandeln. Aber ich sage es mal so, wenn man es irgendwann schafft, 70, 80 Euro pro Normseite bei einem Ghostwriting zu bekommen, dann kann man davon leben und dann kann man auch mal in Urlaub fahren.
Ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf und ich teile auch deinen Gedanken dazu, dass so ein Ghostwriting-Projekt, wenn man jetzt gerade ein Romanprojekt abgeschlossen hat, auch ein guter Übergang sein kann, weil ich stelle es mir auch sehr schwierig vor, von einem ins nächste zu gehen, also wenn man ein belletristisches Buch geschrieben hat und danach direkt das nächste, eben weil dann auch die Speicher leer sind, ne? Und da kann natürlich auch nochmal so ein bisschen Abstand und nochmal auf einem ganz anderen Genre handwerklich ganz anders zu arbeiten, total die gute Zerstreuung bieten und dass man da auch nochmal neue kreative Impulse sammelt, neue Eindrücke sammelt und so. Und falls hier da draußen noch Fragen habt an Lisa, du bist ja auch bei Instagram mit Dots & Plots vertreten, aber auch unter LB Books, glaube ich, heißt dein Instagram-Handle, ne?
Genau, LB Books. Ich bin ja irgendwann dazu übergegangen, weil ich ja unter so viel Pseudonymen veröffentliche, meine Pseudonyme immer mit L und B anfangen zu lassen. Das erleichtert es. Genau, da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Aber ich habe wirklich sehr, sehr viele Pseudonyme und bin da ehrlich gesagt auch durcheinander gekommen. Und Vornamen mit L gibt es viele, weibliche, und Nachnamen mit B auch. Deswegen werden wahrscheinlich auch noch ein paar folgen.
Und wenn ihr mal staunen wollt, dann tippt doch mal in euren Browser lisa-bitzer.de ein und wundert euch darüber, wie eine 40-jährige Frau schon über 50 oder knapp 50 Bücher schreiben konnte. Es ist wirklich ein Phänomen für mich. Ich bin sehr fasziniert von dir.
Vielen Dank.
Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und dass du das hier mal so erklärt hast, wie das alles funktioniert. Ich bin total gespannt auf unsere erste Zusammenarbeit. Das wird dann wahrscheinlich im nächsten Jahr soweit sein, wenn meine beiden Romanprojekte abgeschlossen sind. Ganz, ganz lieben Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ich danke dir. Ich freue mich wahnsinnig, dass du im Netzwerk bist und ich freue mich sehr auf deine Bücher, wenn die dann da mal rauskommen. Und genau, wir schauen ja jetzt bei dir auch nach einem Mentoring. Momentan ist es sehr ruhig, man merkt die Sommerpause sehr, aber das wird im Herbst wieder alles anders werden, da bin ich mir ganz sicher. Siehst du auch diese Gelassenheit zu wissen, wenn es mal 2 Monate ruhig wird, die kommen wieder.
Ich glaube, das ist eher eine gute Lebenseinstellung, so ein bisschen dieses, ach, fuck it, wird schon passen, wird schon gut gehen. Ja,
auf jeden Fall.
In diesem Sinne.
Fuck it, wird schon gut werden.
Bis dann, Lisa.
Bis dann, tschüss,
ihr alle. Ciao.